Weise in Remscheid wurde gefragt: O Lehrer, wie kannst du hier nur leben? Hier ist so grau, so wenig Sonne, es regnet permanent, die Häuser sind so betongrau. Das wäre doch viel schöner, wenn du irgendwo in Speyer wohnen würdest, wo es eine schöne Altstadt gibt und wo Wetter schöner ist und Sonne scheint. Oder noch besser vielleicht, warum lebst du nicht in Zypern, wo einfach Meer gibt und immer fast ganzes Jahr Sonne scheint und die Zyprioten sind alle so entspannt und gibt es keinen Stress? Und der Weise hat geantwortet: Weißt du, wenn ich in Remscheid wohne und es regnet und alles so grau ist und so wenig Sonne gibt und es wird dir so richtig schlecht mal, dann kannst du immer denken, vielleicht irgendwann ziehe ich nach Speyer um, wo eine schöne Altstadt gibt und ab und zu Sonne scheint, also richtig viel Sonne scheint im Vergleich mit ganz Deutschland. Oder noch besser, irgendwann kann ich nach Zypern ziehen und da wird richtig ganzes Jahr Sonne scheinen. Und die Zyprioten sind alle so entspannt und es gibt keinen Stress. Und dann, wenn ich so denke, es wird mir vielleicht besser. Und stell dir vor, wenn du in Speyer lebst, wo eine schöne Altstadt gibt und eigentlich sehr viel Sonne scheint, oder noch krasser, auf Zypern wohnst, wo Meer gibt und du jeden Tag ans Meer spazieren gehen kannst und Zyprioten sind alle so entspannt und die Sonne scheint und da wird dir schlecht. Das nenne ich Hoffnungslosigkeit. Also, wenn ihr dann nächste Zeit gefragt wird, wie hält ihr in Remscheid aus, könnt ihr sagen, hey, zum Beispiel so ein Tipp. Aber es gibt mehrere Gründe, warum wir zurückgezogen sind. Und ein von den Gründen war ein Gespräch, wo wir so im Frickurlaub waren. Und ich habe mit einem von Ältesten gesprochen und er hat gesagt, ja, irgendwie über Gemeinde. Und er hat gesagt, man neigt irgendwie in der Gemeinde, jede Gemeinde so neigt vom Pferd zu fallen, entweder in Richtung Wahrheit oder in Richtung Gnade. Und wir haben uns entschieden, wenn wir schon vom Pferd fallen, dann lieber in Richtung Gnade. Und das hat mich sehr irgendwie so angesprochen, weil ich gedacht habe, krass, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir gern mal vom Pferd zu fallen in Richtung Gnade. Weil ich irgendwie ganzes Leben bin ich so kämpferisch für die Wahrheit. Und das Krasseste ist, in meinem Leben verändert sich Wahrheit ständig. Also wenn ich ganz, ganz, ganz jung war, war ich in meiner ersten Gemeinde, wo eine Frau mit Hosen eine krasse Sünde war. Geschweige schon eine Frau ohne Kopftuch und auf der Kanzel. Also es war richtig krasse Sünde, ne? Und ich weiß noch, also und das hatte ich permanent verändert dann und ich weiß noch, wie ich mein Herz immer gerichtet hat, die auf der Bühne standen, Frauen ohne Kopftuch und mit Hosen und gepredigt haben. Und ich weiß, danach war ich raus daraus und da habe ich dann die Leute gerichtet, die gedacht haben, dass das Sünde ist, mit Hosen auf der Kanzel als Frau ohne Kopftuch. Und das war immer irgendwie neue Erkenntnis und immer wieder habe ich gemerkt, mein Herz war ziemlich also hart anderen gegenüber. Und ich glaube sogar, ich habe gemerkt, ich habe selten einen Unterschied bei den anderen gemerkt. Ich war einmal in ein großes Praktikum gemacht, in eine große Organisation, die so missionarisch tätig war. Und da waren ganz viele Leute aus verschiedenen Gemeinden. Und ich habe gemerkt, sie verbindet, dass sie eine Liebe für Verlorene haben, aber sie haben keine Liebe für Geretteten. Also die irgendwie untereinander fanden sie alle total schlimm und nur das, dass sie so für Verlorene da waren, hat sie verbunden. Und ich habe auch gemerkt, dass in letzter Zeit, in einer Zeit, als ich Mutter geworden bin, ich habe gemerkt, es geht nie so richtig, also richtig krass unter den Müttern, weil jeder hat so eine Vorstellung über die Erziehung und gibt sein Bestes oder und irgendwie der andere, der anders ist, kommt man gleich so, ist es ziemlich, am besten suchst du dir deine Leute, die gleiche Ansichten haben, dann hast du gut, sonst ist es schon ein bisschen ungemütlich. Es gibt auch wirklich Unterschied in der Bibel zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Und ich habe das Gefühl, dass Barmherzigkeit kriegen wir schon ziemlich gut. Also Barmherzigkeit ist immer auf Not fokussiert, dass du den Hungrigen was zum Essen gibst, dass du jemandem, dem kalt ist, was zu also und das Wort Barmherzigkeit hat im Ursprung so ein Wort, was bedeutet, wenn du Not siehst, in dir, in deinem Inneren alles sich richtig, so wie sagen, verzieht. Also so ein Gefühl, aber ist wirklich auf Not bezogen. Und ich denke, wir sind da eigentlich alle nicht so ganz schlecht. Also wenn wir richtig jemanden in Not sehen, dann sind wir barmherzig. Aber mit gnädig sein ist irgendwie schwierig. Also und bei mir auch. Bei mir persönlich auch, weil gnädig sein bedeutet wohlwollend und wohltuend, egal ob jemand anderen Not hat oder gar nicht. Also ich bin grundsätzlich in dieser wohlwollende und wohltuende Stimmung oder mein Herz ist so. Und ich habe gemerkt, wirklich, es mangelt mir. Und egal, ich habe gelernt, vielleicht nicht so krass Menschen anzugreifen, die andere Meinung sind. Ne? Aber ich bin höflicher geworden. Aber in meinem Herzen ist irgendwie trotzdem, ich merke, hey, irgendwas, ich hätte gern mehr Gnade in meinem Leben zu den anderen. Und das war auch der Grund, wo ich gedacht habe, okay, wenn man in der Gemeinde das so praktiziert, möchte ich, habe ich ein gutes Potenzial zu lernen. Und da gibt es ein Bibelvers eigentlich, wo im 1. Johannes, Vers glaube ich 14 oder 15 steht, das Wort, Gott war Wort und wohnte unter uns voller Gnade und voller Wahrheit. Also für Jesus war kein Problem, total Wahrheit zu leben und total gnädig zu sein. Es bedeutet nicht, dass je mehr Wahrheit du hast, desto weniger gnädiger du bist. Oder umgekehrt, je mehr gnädiger du bist, desto weniger Wahrheit hast du in deinem Leben. Und es hat irgendwie so eine, ich habe dann gedacht, vielleicht liegt das an Wahrheit, an unserer Vorstellung, was Wahrheit betrifft. Und wenn ich so, ich glaube, das erste Schritt, wenn du nie dir Gedanken darüber gemacht hast, wie dein Herz ist oder kein Bedürfnis hast, gnädiger zu werden oder gnädiger zu werden zu denen, die nicht gnädig sind, dann vielleicht ist das nicht für dich. Also ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich denke, ey, das wäre gut für mich weiterzukommen und vielleicht ist das ein bisschen Hilfe für euch. Weiß ich nicht, ob das sich so richtig bewährt. Aber ich glaube, ein erster Schritt ist ein ganz wichtiger Schritt, mal in einer Situation zu sein, wo du richtig selber Gnade gebraucht hast. Und das macht das mit deinem Herzen. Wenn du früher so ganz krass drauf warst wie ich und erlebst eine Situation, wo du selber Gnade brauchst, ob das im Gemeindekontext ist, im Christenleben, ich weiß, ich war mal, als ich in schwierige Beziehung stand, wo ich eigentlich wusste, es hat mit meiner Vorstellung über Wahrheit gar nicht also gepasst und das war gar nicht das, was ich dachte immer richtig ist, aber ich steckte so fest und hat so gelitten und könnte nicht raus und ich habe erlebt, dass ich echt Gnade gebraucht habe, aber andere Menschen um mich herum, die da waren, haben mich irgendwie, also hatten für mich diese Gnade nicht. Und wenn ich Gnade sage, meine ich auf keinen Fall Gleichgültigkeit oder einen fehlenden Standpunkt. Das meine ich nicht. Also Gleichgültigkeit, dass mir egal ist, scheißegal ist, was der andere macht. Oder ich weiß selber nicht, deswegen alles ist gut. Meine ich nicht. Gnädig ist was mehr. Und also da habe ich erstes Mal gemerkt, okay, ich habe Gnade gebraucht. Es hat mein Herz irgendwie hörig gemacht. Und zweites Mal ganz krass mit Kindererziehung, als ich mit meinen zwei Kindern einen Arzttermin hatte mit irgendwas mit Schulter. Also ich musste die mitnehmen, weil ich keine Betreuung hatte. Und da war so ein riesengroßer Flur, so kreismäßig. Ne? Und ich musste schon ins Zimmer, Untersuchungszimmer. Und meine Kinder sind losgezogen und voll in diesen Flur und jaha, und ich hinterher und die Arzthelferin sagt, sie müssen irgendwas tun, ich kann nicht so arbeiten. Und ich so, scheiße, und alle Leute in der Warteschlange gucken mich so an und ich sehe in jedem Blick, die Frau hat nichts unter Kontrolle. Und ich denke, ja, ich brauche Gnade. Ich weiß plötzlich, ich habe nichts unter Kontrolle. Alle meine Erziehungsmethoden versagen. Ich brauche Gnade. Und da plötzlich merke ich, okay, irgendwas so. Ich merke, es ist gut, wenn man ein gnädigen Herz hat. Und ich glaube, ich habe auch nach letzten Treffen mit meinen Freundinnen auch mal so von Gott gehört, wie gut, dass du nur Psychologie studiert hast und nicht Zahnarzt geworden bist oder eine Frauenärztin, weil ich immer neige, die erkannten Methoden und also Wahrheiten gleich an meinen Freunden anzuwenden beim Kaffee trinken. Und deswegen war das so, wo ich gedacht habe, hey, was ist los? Warum muss ich immer meine Wahrheit, als ich erkannt habe, immer den anderen gleich so aufdrängen und nicht ertragen kann, dass der andere einfach andere Vorstellungen hat. Okay. Also das erste Punkt, mal zu erleben, dass ich selber Gnade brauche. Zweite Sache, wie werde ich dann gnädiger? Wie kriege ich mein Herz einfach, ich möchte gern, dass mein Herz gnädiger wird, was mache ich dann? Und erlaubt mir bitte, eine therapeutische Methode anzuwenden. Also, es gibt so eine echt gute Sache, was ich total biblisch finde, heißt kognitive Umstrukturierung. Es gab so zwei Typen, die entdeckt haben ganz, ganz biblische Sachen eigentlich. Und deswegen ist das eine Methode, was eigentlich bezahlt wird, wie ich mit Patienten arbeite. Aber ich finde total biblisch, weil das steht schon in der Bibel. Um euch das besser zu erklären, wie das funktioniert, stellt euch vor, ihr kennt mich total gut. Wir sind also in guter Beziehung. Stellt euch vor. Und dann sieht er mich irgendwo auf der Straße, kommt auf mich so ein bisschen zu und sagt, hallo Nina, und ich gucke euch so mit einem total komischen Blick und sage, scheiße, und geh vorbei. Wie geht's euch? Normalerweise in der Gruppe, wenn ich so eine Geschichte erzähle, Menschen entscheiden sich für unterschiedliche Reaktionen. Ein sagt, oh, ich würde dann mich zum Beispiel zurückziehen und vielleicht denken, dass Beziehung zu dir nicht mehr klappt oder du magst mich nicht und so. Und also ich werde zurückziehen und mich nicht mehr bei dir melden zum Beispiel. Der andere plötzlich sagt, ich würde auf dich zugehen und umarmen und sagen, Nina, was ist los mit dir? Hast du Probleme? Und dann sind wir schon dran zu merken, hey, gleiche Situation und ganz unterschiedliche Reaktionen. Und dann gucken wir noch ein bisschen und es stellt sich fest, dass Gefühl bei allen Menschen, die in der Gruppe sind in dem Moment und sich das vorstellen, unterschiedlich ist. Ein Mensch fühlt sich total, der sagt, ich war schockiert, ich würde schockiert sein, wenn ich sowas erlebe. Ich würde total enttäuscht sein. Und der andere sagt, ich hätte aber Mitleid mit dir. Hä? So unterschiedliche Gefühle. Und der dritte sagt, ich hätte Schuldgefühle. Hä? Das gleiche Situation, unterschiedliche Gefühle. Und dann sind wir aber wirklich an dem Punkt, wo sie sagen, hey, ich habe in dem Moment gedacht. Ich habe gedacht, dass du zum Beispiel mich nicht mehr magst. Oder ich habe in dem Moment gedacht, Nina sieht so schlecht aus, es musste irgendwas passiert sein. Also, wir kriegen es raus, dass wir in jeder Situation nicht gezwungen sind und dass es nicht automatisch ist, dass wir zu irgendwelchen Gefühlen ausgeliefert sind, sondern die Gefühle, unsere Reaktion ist Reaktion auf unsere Gefühle und Gefühle, was wir erleben, ist Reaktion auf das, was wir in dem Moment denken. Und das ist total biblisch, wenn Gott sagt, dass wir unsere Denken verändern sollen. Weil wir unser Denken verändern, verändert sich unser Gefühlsleben, vielleicht unser Herz, verändert sich unser Wirken. Und ein von den Brüdern aus der Gemeinde, der jetzt nicht mehr da ist, aber er hat mir mal erzählt, der war in einer Sekte drin und sein erstes Gespräch mit Storch hat ihn so fasziniert, weil Storch einfach gar nicht ihn probiert hat, umzupolen oder zu bekehren oder irgendwie zu sagen, hey, sondern der war irgendwie sich selbst Und die haben über das Thema gesprochen und irgendwie hat er sich so gnädig, der Mensch hat sich so Gnade erfahren bei ihm. Ich glaube, so war Jesus auch. Der war total in Wahrheit und Menschen haben sich verändert in seiner Gegenwart, aber der war auch total gnädig. Und ich glaube sogar, kann sein, dass unsere Vorstellung von Wahrheit, was wir als Wahrheit in unserem Leben wahrnehmen, ist nur eine Auslegung. Und wenn wir eine Auslegung und unseren Standpunkt jetzt als Wahrheit empfinden, dann wird das so absolut. Und wenn ein anderen Mensch uns begegnet, der andere Wahrheit hat, es entsteht Angst, weil wenn zweite Wahrheit gibt, dann vielleicht ist meine Wahrheit keine Wahrheit. Und in Wirklichkeit sind wir ungnädig, nicht weil wir böse sind, sondern weil wir immer Angst haben, was ist dann mit mir? Was ist dann mit meinem Standpunkt, wenn Wahrheit so absolut ist? Zum Beispiel eine Frau, die überlegt hat über Kindererziehung vorher, sie hat so eine Geschichte geschrieben, wo sie sagt, ja, ich habe mir überlegt, dass ich meinen Sohn immer sagen werde, hey, du musst studieren, damit du wirklich was aus dir raus wird, dass du wirklich was erreichst im Leben. Und so ist mein Sohn 30 Jahre alt, der ist ein guter Computermensch, verdient viel Geld und er kommt zu mir und sagt, Mama, was hast du nur gemacht? Ich wollte immer ein Clown sein und du hast mir immer gesagt, ich muss studieren und jetzt bin ich 30 Jahre alt, ich verliere schon meine Haare und ich bin unglücklicher Computermensch, obwohl ich so viel verdiene. Dann hat die Mama überlegt, okay, nee, mache ich nicht so. Ich werde meinem Kind sagen, hey, mach immer das, was du willst. Ich sage dir nichts, so was du machen musst. Ich werde nicht zu dir zu nichts zwingen. Mach, was du willst. Und dann ist mein Sohn 30 Jahre alt, der ist bekannter Clown, der kommt zu mir und sagt, Mama, was hast du nur gemacht? Du hast mir immer gesagt, ich soll ein Clown werden, also das werden, was ich möchte. Und du hast mich nie gesagt, dass ich studieren muss, dass ich was weiterbringen soll. Jetzt bin ich total unglücklich. Und dann hat die Mama wieder überlegt und hat gesagt, nee, ich sage gar nichts. Ich sage, geh zu Papa. Und dann, mein Sohn ist 30 Jahre alt, der kommt auf mich zu und sagt, Mama, was hast du nur gemacht? Ich habe ganzes Leben gewartet, dass du mir was sagst, was du denkst. Und mir hat so gefällt, dass deine Meinung und dein Standpunkt, und du hast mir immer gesagt, geh zu Papa. Und dann die Frau hat gesagt, ich glaube, ist egal, welche Methode sie wählen. Ihres Kind wird immer etwas haben, womit er mit einem Psychologen sprechen kann. Und ich glaube, das ist eine gewisse Entspannung. Genauso in Erziehung. Ich kann einen Standpunkt für mich finden, wenn es aber ein Standpunkt bleibt und ich sage, okay, das ist meine Erkenntnis für heute und ich habe mir so überlegt, ist es aber keine globale Wahrheit für mich, dann bin ich immer noch frei und offen, anderen kennenzulernen, mich korrigieren zu lassen. Wenn ich etwas als Wahrheit empfinde, etwas Absolutes und etwas ganz, 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 dann bin ich durch jede andere Meinung total bedroht, weil ich kriege Angst, dass ich falsch bin. Und ich glaube genauso im Glauben. Und Jesus ist eigentlich ganz klar hier. Wenn er über Wahrheit sagt, dann sagt er, ich bin die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Der sagt, nicht die Auslegung ist die Wahrheit. Nicht diesen Punkt, wo du jetzt stehst und deine Offenbarung in diesem Zeitpunkt, sondern Jesus ist die Wahrheit. Werde ich dann nicht entspannter leben und werde ich nicht gnädiger, wenn ich sage, hey, da wo ich jetzt stehe, ist ein Punkt, meine persönliche Offenbarung. Ich stehe dazu in meinem Leben, was ich jetzt glaube und denke. Aber Wahrheit ist für mich Jesus. Werden wir nicht entspannter? Werden wir nicht gnädiger miteinander? Wenn wir einfach unsere Vorstellungen nicht so als Wahrheit verabsolutieren, sondern sagen, Jesus ist meine Wahrheit. Ich bin offen für Veränderungen. Und das, glaube ich, war ein Punkt, wo ich gesagt habe, eine Zeit lang, wo ich gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr auf Wahrheit, weil die verändert in meinem Leben so schnell. Deswegen, das kann doch nicht sein. Und es gibt Menschen, bei denen sich gar nicht verändert. Und das ist so ein bisschen trügerisch. Ne? So, es ist eine Entscheidung, aber es ist vielleicht sogar leichter zu leben, wenn du ganzes Leben geglaubt hast, es ist so, eine Frau mit den Hosen, ohne Kopftuch am Predigen, ist total ein Groll von Gott. Und du lebst so und das erwacht für dich und du hast Gemeinschaft nur mit den Menschen, die so glauben, es ist leichter. Aber ich weiß, jedes Mal, wenn du in anderen begegnest, der anders denkst, ich weiß, es wird keine Gnade in deinem Herzen. Weil du gleich dich bedroht fühlen wirst in dem, wie du lebst. Weil eine andere Wahrheit bedrohlich ist. Und ich glaube sogar, ich habe plötzlich auf ein Stück den älteren Sohn verstanden. Ich lese noch kurz die Geschichte von älteren Sohn. Jetzt, Kruno hat mal gepredigt über kleineren Sohn. Also als der zurückgekommen ist und so voll coole Party geschmissen wurde, währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unseren besten Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nah und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freundetag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wieder gefunden. Und ich glaube plötzlich, dass der Bruder gar nicht so böse war. Der hat einfach Angst. Angst ist das Gefühl, was wir empfinden, und unsere Reaktion, unser ungnädiger Umgang mit den anderen ist eine Reaktion auf eigene Angst, wenn wir konfrontieren, dass unser Fundament plötzlich nicht stimmen könnte. Das, was wir glauben über mein Christsein, über meine Werte, über Erziehung, vielleicht in Frage gestellt wird. Und während du glaubst, dass das eine einzige Wahrheit ist, dann ist das sehr kippig. Dann ist es natürlich, dass du Angst hast. Wenn du aber sagst, meine Wahrheit ist tiefer und das, was ich jetzt glaube, ist nur eine Auslegung oder mein Standpunkt jetzt, ich glaube, es wird leichter. Und bei dem großen Sohn denke ich, dass er so eine Vorstellung und für ihn so ein Fundament war, wie das Leben funktioniert, wie es Gerechtigkeit vom Vater funktioniert, was seine Beziehung zu Vater ist. Der hat ganz klare Vorstellungen gehabt und in dem Moment, als er was anderes erlebt hat, hat das für ihn alles gewackelt. Und in diesem Gleichnis merke ich, dass wir haben jetzt gesprochen, okay, diese kognitive Ebene, ne, was, wenn ich über Wahrheit, Wahrheit für mich sage, okay, Jesus ist die Wahrheit, bin ich viel entspannter, wenn ich andere Weise bei meinen Mitbrüdern erlebe. Von anderen Punkten. Und was ist dann? Dann habe ich gedacht, was ist dann, wenn ich einen entspannten Buddhisten sehe? Und sieht, oh, der kann aber besser mit Stress umgehen als ich. Und ich glaube, das ist noch eine Ebene, wo Jesus ist Wahrheit, ist noch viel tiefer als kognitive Ebene. Das ist, was der Vater hier meinte. Das ist etwas, was in den Bauch rutscht, wo eine tiefe Erkenntnis. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass das eine Beziehung zu Jesus ist und dass du nicht nur auf Kopfebene an ihn festhältst. Kopfebene ist ein Ergebnis am Ende von diesen tiefer Überzeugung. Und Kopfebene prägt dein Herz, klar. Aber das Größte, was ich uns wünsche, ist das, was der Vater sagt zu dem großen Sohn. Hey, wir stehen uns nah. Du, diese Erfahrung mit Jesus, dass das Wahrheit ist, nicht nur im Kopf, Jesus ist Wahrheit, sondern ey, das ist für mich eine einzige Wahrheit. Und ich weiß nicht so, ob das für euch irgendwie nicht ein bisschen kompliziert war jetzt mit dem Ganzen, aber ich würde euch vorschlagen, hey, nächstes Mal, wenn du merkst in deinem Herzen, oder dein Nächster sagt dir, du bist aber ganz schön ungnädig, oder ey, ich habe das Gefühl, dass du da echt krass richtest. Oder du selber dich da ertappst, dass dein Herz irgendwie so in eine Verstockung geht und dass du vielleicht irgendwie, frag dich zuerst, wovon hast du Angst? Und frag dich, woran messt du deine Wahrheit? Deine Wahrheit in Erziehung, deine Wahrheit in deine Glaubenssachen. An was machst du dir fest? Ist die, wenn das nur eine Auslegung oder Standpunkt ist, ist das toll, dass du den hast. Und Gott ist voll hinter dir. Hinterfrag nur, ob das so absolut ist. Und nächstes Mal, wenn du einen ungnädigen Menschen begegnest und denkst, Scheiße, wie kann man nur so sein? Vielleicht stell dir vor, dass dieser Mensch einfach nur Angst hat, dass dadurch, dass du da bist mit deinem Standpunkt, dass der vielleicht sich bedroht fühlt in seiner Wahrheit. Und vielleicht macht er ein bisschen gnädiger zu den Ungnädigen. Ja, also das war und ich möchte einfach nur beten. Noch. Papa, ich danke dir, dass du uns so geschaffen hast, dass unsere Reaktionen sind nicht immer selbstverständlich und sogar unsere Gefühle nicht selbstverständlich sind, von der Situation abhängig. Dass wir nicht immer verpflichtet sind oder so ausgeliefert sind, immer so uns zu fühlen oder so unser Herz zu haben, wie es ist, sondern ich danke dir, dass du uns Kraft gegeben hast von unserem Denken und dass du auch sehr froh bist, mit uns daran zu arbeiten, unser Denken zu verändern, dir ähnlicher zu machen, dass wir dich begreifen und dadurch unser Denken sich verändert. Und ich bitte dich, dass wir echt das ernst nehmen, dass in unserem Leben Wahrheit und Gnade, dass wir auch wie du volle Wahrheit und volle Gnade sein können. Und dass das, was wir glauben, uns frei macht. Und wenn das nicht in unserem Leben so ist, dass wir auch wissen, ist es okay, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind, und mit dir zusammen Sachen zu hinterfragen, woran wir glauben. Und ich bitte dich, dass du uns eine tiefe, tiefe Erkenntnis schenkst, die unser Kopf beeinflusst, dass du die Wahrheit bist in unserem Leben, dass wir von niemandem uns bedroht fühlen, dass keine andere Meinung uns Fundament unter unseren Füßen nimmt. Danke dir, dass du diese Beziehung zu uns haben möchtest, was du sagst, du und ich, wir waren uns immer nah. Alles, was mir gehört, gehört dir. Du brauchst keine Angst haben, wenn anders ist. Amen.